Willkommen zu unserer neuen Reihe Segensjäger, Segensträger und Segensgeber mit Jakob zu einer geistlich reifen Persönlichkeit werden. 1. Mose 25 bis 49 sind ja die Bibeltexte der nächsten Wochen. Was bitte aber ist eine geistlich reife Persönlichkeit? Ich meine, wir kennen Schulabschlüsse wie mittlere Reife oder allgemeine Hochschulreife oder den Abschluss der allgemeinen Urlaubsreife. Oder dann kennen wir die Kategorie reif und unreif von Obst und Gemüse. Und der Vergleich, den finde ich nicht schlecht und will ihn deshalb heute auch zum Einstieg nehmen als Hilfestellung, um die verschiedenen Charaktere der Jakobserzählung miteinander zu entdecken. Und dann entdecken wir dort Charaktere, die sowas von grün hinter den Ohren sind, von unreif, aber doch mit Potenzial zu einer Reife. Oder wir entdecken dann wirklich reife Früchte, aber auch Früchte, wo schon die Fäulnis ansetzt. Deshalb, und weil eine Entwicklung nicht nur beim Obst möglich ist, sondern Realität und auch bei Jakob und auch bei uns. Die Frage heute, Teil 1 unserer Jakobs-Serie, wer bist du und wer willst du sein? Wer bist du und wer willst du sein? Wenn wir jemanden fragen, wer bist du? Ich meine, dann ist die erste Antwort natürlich der Name. Aber mit dem Namen ist es ja schon auch so eine Sache. Ich meine, in Deutschland ist es üblich, dass sich ein Paar 9 Monate lang überlegt, wie denn das Kind heißen soll. Bei den Indianern ist es schon ganz anders. Dort entscheidet der Moment der Geburt, wie ein Kind heißt. Also zum Beispiel heißt dann ein Mädchen aufgehende Sonne. Oder ein anderes Mädchen heißt dann vielleicht wehendes Haar, weil vielleicht die Locke der Hebamme bei der Geburt gerade vom Winde verweht wurde. Oder irgend so ein süßer Indianer-Bub heißt dann vielleicht Iltis, der sein Fell laust. Bei Jakob und Esau ist es nochmal anders. Da entscheidet nicht 9 Monate lang ein Gedankenprozess und auch nicht ein Naturereignis im Moment der Geburt, sondern dort entscheidet der Ersteindruck, den die zwei Jungs bei der Geburt hinterlassen. Und dann lesen wir, Zitat, der erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart wie ein Fell und sie nannten ihn Esau, zu Deutsch haarig. Ja, echter Name, also kommt richtig gut an, sicher auch heute. Danach geht's weiter, kam sein Bruder heraus, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob, zu Deutsch eben Fersenhalter. Und schon an dieser Szene sehen wir etwas von dem, was Jakob zeitlebens ausgezeichnet hat. Jakob ist einer, der dranbleibt, der etwas will. Ich meine, man mag sich vorstellen, so im Geburtskanal der Mutter, Esau schon kurz vor dem Ausgang, Jakob weiß, jetzt gilt's. Und ich meine, man muss wahrscheinlich froh sein um Rebekkas Willen, dass er nicht schon im Geburtskanal dann doch das Überholmanöver angesetzt hat, sondern dann vielleicht auch nach dem Tritt von Esau, keine Ahnung, an der Ferse von Jakob hängen blieb und damit zufrieden war. Aber immerhin auch bei der Geburt schon Fersenhalter. Jakob bleibt dran. Sein Name ist Programm, auch für die Zukunft. Dranbleiber-Mentalität. Und das ist, glaube ich, schon ein erstes, was wir in der Jakob-Geschichte entdecken können, auch für uns diese Dranbleiber-Mentalität. Jakob will, im Moment der Geburt ist ihm noch verwehrt worden, da hat es nicht funktioniert, er will der Erstgeborene sein. Weshalb? Weil mit der Erstgeburt damals in der Kultur, in der Geschichte, der Segen verbunden war. Der Segen des Vaters, der Segen Gottes, die Teilhabe an dieser Segenslinie. Und das wollte Jakob wohl schon pränatal. Dafür hat er alles getan. Und wenn wir nach der Identität von Jakob fragen, heute Morgen, dann würde ich ihn mit einer noch unreifen, aber absolut schon powervollen Banane vergleichen. Ja, genau so. Vielen Dank für das Bild, für die Einblendung. Also für mich ein Bild für Jakob, zumindest am Anfang der Jakob-Geschichte. Sowas von grün hinter den Ohren, aber schon die Power angelegt Und man sieht schon oder erwartet sich schon den Durchbruch zur Reife und dieses Geschmackserlebnis, das dann wirklich begeistert. Jakob weiß um den Segen. Er weiß um den Segen des Vaters und den Segen Gottes und diesen Segen will er. In diese Segenslinie will er hinein, als Segensjäger, als Segensträger und als Segensweitergeber. Und das ist eine erste Pointe auch für uns. Egal, wo du auf deinem Glaubensweg stehst oder unterwegs bist, ob du noch im Geburtskanal steckst oder in den Glaubenskinderschuhen, und das kann man auch als Erwachsener sein, oder ja, schon lange mit Gott unterwegs bist und vieles auch ja, mit ihm schon erlebt hast, in Höhen und Tiefen, egal wo du auf deinem Glaubensweg unterwegs bist, bleib dran. Eine erste Pointe dieser Jakobserzählung, bleib wie Jakob dran. Und selbst wenn es wie im Geburtskanal vielleicht noch einen Tritt gegeben hat und es nur zum ersten Halter gereicht hat, keine Ahnung. Interessant ist an der Stelle, was den Segen meint. Und hier ist ein Unterschied, auch wenn wir als Christen uns fragen, was ist Segen? Und im Neuen Testament schauen, im Alten Testament und gerade hier in diesen Erzählungen der Erzeltern, dort hat Segen nochmal eine ganz eigene Kategorie, ist nochmal eine ganz eigene Kategorie und die ist hier aber wesentlich. Bis hin zu dem, wie wir auch heute Segen verstehen könnten, sage ich mal. Ja? Also Segen, wie er hier in diesen Erzählungen der Erzeltern verstanden wird, man müsste eigentlich den Begriff Segen anders übertragen. Das Wort meint tatsächlich Segen, aber eigentlich meint es eher so etwas wie Testament oder Erbe. Testament oder Erbe, das wird umso deutlicher, wenn wir sehen, dass sich Jakob ja dann später, es schafft, sich an Esau vorbeizudrängeln, als Isaak, der Vater, als es an Sterben geht für ihn, den Erstgeborenen segnen will. Die Mutter kriegt es mit und regelt alles, dass ihr Jüngster den Segen kriegt. Und dann kommt es zu dieser Szene, dass Esau dann als der Gelackmeierte dann auch beim Vater auftaucht und sagt, segne du mich. Der Vater sagt, nee, tut mir leid, ich habe schon gesegnet. Und der Esau dann fragt, Zitat, Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Klingt in unseren christlichen Ohren ziemlich schräg. Also, wie kann das sein, dass Gott nur einen segnet und der Rest geht leer aus? Hilfreich hier zu sehen, was Segen meint, zumindest in diesen Erzählungen, wie gesagt, wir sehen hier gesamtbiblische Entwicklung. Segen hier eher Testament und Erbe? Es wäre aber zu wenig, dieses nur rein materiell zu verstehen, dass hier eben der Gesegnete der ist, der als der Erstgeborene jetzt das Erbe bekommt, im materiellen Sinn, sondern es ist auch hier schon ein zutiefst geistlicher Segen. Der Gesegnete ist hier oder wird durch den Segen zu einem Teil der Heilsgeschichte Gottes. Wird zum Beispiel deutlich, wenn wir 400 Jahre später Mose in der Wüste begegnen. Also da die Schafe von Jethro, seinem Schwiegervater, hütet und plötzlich einer dieser Dornbüsche vor ihm brennt. Ja, und Mose geht hin und plötzlich offenbart sich Gott ihm in diesem Dornbusch und sagt zu ihm, ich bin der Gott deiner Väter. Und sagt dann aber nicht Abrahams, Isaaks und Esaus. Nein, da taucht der Esau nicht auf. Gott sagt zu Mose, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Segen nimmt hinein in eine Segenslinie, in eine Heilsgeschichte. Der Segen überträgt das Erbe. Bevor wir uns die Baustellen anschauen, die Esau um den Segen bringen, kommen wir gleich dazu, schauen wir noch einmal auf Jakob und halten mit ihm auch für uns fest, willst du ein Teil dieser Segenslinie sein? Ein Teil der Heilsgeschichte Gottes? ein Erbe seines himmlischen Reiches, dann bleib dran und an ihm und an seinem Segen. Oder wie es Paulus, ihr habt schon eingeblendet, auf den Punkt bringt im Neuen Testament. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, alle, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also sofort fängt man bei dem Zitat von Paulus hier an zu überlegen, ja halt mal, und was ist denn mit alle anderen? Also selbst wenn ich der Gewinner wäre, dann sind die anderen ja Loser. Haben die verloren? Sind die verloren? Deutlich ist, das ist nicht gemeint. Bei Paulus nicht und bei Jakob auch nicht. Der Segen für den Erstgeborenen, oder wie es Paulus sagt, lauf, dass ihr es erlangt. Das, der Fokus ist entscheidend auf dieses Erbe, das Gott dir schenken möchte. Ich will in der Kraft dieses Segens leben, dieses Segens Gottes. Ich will im Licht von Gottes zugewandtem Angesicht leben. Ich will mit Jakob in dieser Segenslinie stehen, ein Teil seiner Geschichte sein, jetzt und wenn es ans Sterben geht und Gott uns das Erbe der ewigen Herrlichkeit, wie es ja auch das Neue Testament formuliert und den Begriff des Erbes verwendet, ich will dieses Erbe der himmlischen Herrlichkeit. Bevor wir wieder zu Jakob zurückkehren und dann, uns dann auch mit den Mitteln beschäftigen, wie er diesen Segen bekommen will, schauen wir uns jetzt die anderen Früchtchen an, von denen uns der Anfang der Jakobsgeschichte erzählt. Also das erste, Jakob unreif und grün hinter den Ohren. Aber mit Vision, der will, weil er dranbleibt am Segen. Also unreif und grün hinter den Ohren, aber er hat schon diese Vision, weil er dranbleibt am Segen. Das zweite, deshalb nach Jakob, Isaak, geistliche Reife mit reifer Frucht. Keine Frage, auch Isaak war nicht immer der Glaubensheld. Aber gerade in den Jahren, als die zwei Bubs, Jakob und Esau, heranwachsen und noch Kinder sind, erzählt uns ein Kapitel, das nochmal die Jakob-Geschichte unterbricht, von Isaak und dieser jungen Familie. Hungersnot ist im Land. Und Isaak weiß, er muss jetzt was tun für seine Rebekka, für die zwei Kinder, für die vielen Mitarbeiter, die er hat und die Tiere. So geht's nicht weiter. Und er überlegt sich, nach Ägypten zu gehen. Und Gott sagt zu ihm, nein, stopp, nicht wie dein Vater Abraham, du bleibst hier. Okay, bleibe ich hier, gut, dann gucken wir mal, was passiert. Isaak packt das Leben an und gräbt einen Brunnen, wird uns erzählt in 1. Mose 26. Tut, was er tun muss, das Naheliegende. Und Isaak stößt auf Wasser. Ah, die Nachbarn neben ihm, die finden das sowas von cool. Hey, Isaak, alter Kumpel, Mensch, du hast aber einen tollen Brunnen. Das wäre doch jetzt mal was für uns. Danke, Isaak, dass du uns den Brunnen gegraben hast. Und tschüss. Okay, Isaak steht als der Gelackmeierte da. Keine Chance, also gut. Habt ihr den Brunnen, schön. Isaak hat von Gott den Auftrag, bleib hier. Also gut, was mache ich? Ich grab halt den nächsten Brunnen. Zieht eine Runde weiter, gräbt Brunnen Nummer 2. Isaak stößt wieder, auch beim Brunnen Nummer 2, auf Wasser, als auch dort die Nachbarn zu ihm kommen. Mensch, Isaak, alter Knabe, toller Hecht, wow, was für einen tollen Brunnen du hast. Ah, der ist ja aber mal sowas von super. Danke, dass du uns im Brunnen gegraben hast. Ciao, Isaak. Ja, und wieder zieht Isaak den Kürzeren. Er hat die Arbeit, andere die Ernte. Was macht Isaak? Er bleibt immer noch diesem Auftrag Gottes treu. Zieht weiter und gräbt Brunnen Nummer 3. Nach Brunnen Nummer 1 und Niederlage Nummer 1, Brunnen Nummer 2 und Niederlage Nummer 2, gräbt Isaak Nummer 3. Und dann lesen wir, Zitat, darüber zankten sie sich nicht. Darum nannte Isaak ihn weiter Raum. Und sprach, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Land. Die Pointe dieser Begebenheit in den Jugendjahren des Jakob: Davonlaufen ist keine Alternative. Isaak macht weiter. Nach Niederlage 1 ist er bereit zur Niederlage 2. Ich weiß nicht, wo du dir im Moment überlegst, aufzugeben. Vielleicht traust du dich nicht, einem Menschen, nachdem du schon dir eine Reihe von Körben abgeholt hast, noch einmal deine Liebe zu erklären, aus Angst vor dem nächsten Korb. Oder du bist im Überlegen, beruflich zu wechseln, aber holst dir nur, oder hast gerade gar keine Arbeitsstelle, und holst dir eine Absage nach der anderen, eine Niederlage nach der anderen. Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Es tut uns leid, wir wünschen Ihnen, schreibe ich noch mal eine? Vielleicht musst du miterleben, wie andere die Früchte deiner Arbeit ernten. Gibt es drei Möglichkeiten: entweder du fängst den Krieg an, oder du verbitterst und ziehst dich zurück, auch vor Gott, ach, rutsch mir doch du auch den Buckel runter. Oder du machst wie Isaak und bleibst dran. So lange, bis Gott dir diesen Brunnen schenkt, weiter Raum. Niederlagen gehören zum Leben. Aufgeben und davonlaufen, auch vor Gott davonzulaufen, ist keine Alternative. Isaak macht es uns vor und er erntet Segen. Nach zweitens also geistliche Reife mit reifer Frucht. Nun, das dritte Früchtchen, das wir uns näher anschauen, die Rebekka. Rebekka, geistliche Reife, aber Anzeichen von Fäulnis. Auch Rebekka hatte diese Dranbleibermentalität des Isaak und klar, wo der Jakob sie her hat, eben von seinen Eltern. Auch Rebekka hatte sie zeitlebens diese Dranbleibermentalität. Können wir nachlesen in den vielen Geschichten, die hier der Jakob-Geschichte vorausgehen. In unserer Begebenheit allerdings, zum Beginn der Jakobsgeschichte, irritiert doch ziemlich ihre Initiative zum Betrug. Da will der Isaak seinen erstgeborenen Esau segnen und Rebekka regelt es, dass Jakob ihn bekommt. Zitat: Siehe, sagt Rebekka zu Jakob, ich habe deinen Vater mit Esau reden hören. So höre nun auf mich, mein Sohn. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach, ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter, dein Fluch sei auf mir. Gehorche nur meinen Worten und geh und hol mir. Rebekka ist für mich das Bild einer frommen Frau, die in die Gemeinde geht, die nach Gott fragt, explizit direkt vor unserer Begebenheit haben wir so eine Szene, wo sie Gott fragt. Aber durch ihre Unwahrhaftigkeit ist sie doch zu Kompromissen bereit. Rebekka hatte in ihrer schwierigen Schwangerschaft von Gott dieses prophetische Wort bekommen, dass der Ältere einmal dem Jüngeren dienen wird. Warum überlässt sie es jetzt nicht Gott selbst, das zu regeln, was er denn ihr so deutlich angekündigt hat? Stattdessen meint sie, nachhelfen zu müssen und ihren Bub irgendwie vorschieben zu müssen, dass der blinde Vater Isaak, der es halt nicht mehr so ganz rafft, den Segen jetzt auf ihren Lieblingssohn überträgt. Die Folge: eine richtig komplizierte Geschichte. Über Jahrzehnte hinweg Familienchaos, Geschwisterzoff geht mit Mordplänen los, weil der Esau natürlich richtig sauer ist. Aber wenn es ums Erben geht, da gehen bei manchen, weiß nicht, hoffentlich keine Mordpläne los, aber wie auch immer. Richtig schwierige Geschichte, Familiengeschichte, Persönlichkeitsgeschichte. Jakob muss fliehen, weg von daheim. Und wir werden ihn begleiten die nächsten Wochen. Was wäre gewesen, wenn Rebekka nicht angefangen hätte, der Verheißung Gottes nachzuhelfen und damit den Vater und den Bruder zu betrügen? Wir wissen es nicht, wie die Geschichte verlaufen wäre. Die Frage für uns letztlich: Was traust du Gott zu? Und hast du die Geduld, dass er seine Geschichte mit dir schreibt? Wir werden es dann auch sehen im Verlauf der nächsten Wochen. Ja, Jakob hat den Segen bekommen. Aber ich glaube, es war nie sein eigener, sondern immer der Segen Esaus, mit dem er eigentlich nichts anfangen konnte. Und erst am Schluss kriegt er seinen eigenen Segen. Aber dazu kommen wir. Die Frage jetzt an dieser Stelle: Was traust du Gott zu? Und hast du die Geduld, dass er seine Geschichte mit dir schreibt? Und die andere Frage: Was rätst du anderen? Was rätst du deinen Kindern? Wenn wir Rebekkas Glaubensgeschichte anschauen, ist sie an vielen Stellen ein Vorbild, wirklich an ganz vielen Stellen, wo ich mir vieles von ihr wünsche. Aber hier, in dieser Szene, fängt sie wie eine reife Banane an zu faulen. Kommen wir zu Esau. Verbunden mit der Frage unseres Themas: Wer bist du und wer willst du sein? Esau, dieser Bärenmann, der Jäger, der sich durch den Wald kämpft und der die Rehkeule holt und in den Smoker legt. Oder dieses Muttersöhnchen Jakob, das lieber auf dem Dachboden verkleiden spielt. Haken nur! Wenn es drauf ankommt, vergeigt Esau alles. Haarig, wie ein Tier getrieben vom Instinkt, ohne Langzeitplan und ohne Vision. Deshalb mein vierter Punkt. Esau, er ist nicht nur unreif und grün hinter den Ohren, sondern wird als Gurke enden, weil er sich den Segen entgehen lässt. Bleibt die Frage: Was raubt Esau den Segen? Und was sind bis heute in unserem Leben Segensräuber? Noch einmal ein längeres Zitat. Diese Szene zwischen Geburt und Segen, jetzt diese bekannte Erzählung: Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob: Lass mich schnell von dem Roten essen. Wörtlich übersetzt: hinunterschlingen oder hineinfressen. Da steckt das Tierische drin, das Getriebene. Dem Roten da, denn ich bin müde. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach: So schwöre zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Ich hab jetzt Hunger. Ich muss jetzt essen, sonst sterbe ich. Ich meine, so kann man sich irgendwie vorstellen, diesen getriebenen Esau. Ein Beispiel für mich, wie eine Momentsituation das große Ziel verdrängen kann, dass wir es aus den Augen verlieren. Esau war der Erstgeborene. Er hatte das Recht des Erstgeburtssegens und das Erbe des Vaters, es stand ihm zu. Aber er macht mit einer Situation alles kaputt, indem er nur seinen Trieben folgt und ihm das große Ziel gleichgültig ist. Spontane Triebbefriedigung und Gleichgültigkeit. Zwei Segensräuber von unglaublicher Kraft. Vorletzten Sonntag, meine Frau und ich waren miteinander auf der Schwäbischen Alb eine Runde laufen. Weiß nicht, wer sie kennt, diese sogenannten Hochgehwege. Große Empfehlung. Toll angelegt. Häufig zeichnen sie sich aus, dass es sehr schmale Wege sind. Oft am Hang. In dem Fall ging es rechts relativ steil hoch, links relativ steil runter und wir laufen da hintereinander. Anders ging das gar nicht, als plötzlich vor mir verbotenerweise ein Mountainbiker auftaucht. Und ich denke mir, Justin, wir haben ein Problem. Und im zweiten Moment, innerlich fange ich an, jetzt komm, ich habe das Recht. Und was machst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Ich habe es zum Glück nur gedacht, denn Gott hat das gemacht, was er seit Daniel in der Löwengrube drauf hat, nämlich den Löwen den Mund zuzuhalten. Und so sind wir dann doch ganz freundlich aneinander vorbeigekommen und ist keiner einen Abhang runtergeflogen von uns. Für mich trotzdem so eine Szene, wo ich gedacht habe, wow, wie schnell, jetzt komme ich. Und wie schnell machen wir mit solchen Momenten so viel kaputt? Und in dem Fall ist ja gar nichts Frommes, sondern was zutiefst Menschliches. Wie gehen wir miteinander um? Was hilft weiter? Umso mehr gilt das für geistliche Ziele. Wenn wir Menschen einladen wollen zum Glauben an Jesus. Wenn ich morgens auf der Kanzel vorm der Herr schwätze und mittags den Mountainbiker den Abhang runterschmeiße, ein bisschen schwierig. Testosteron gesteuert oder anderweitig triebgetrieben, Aussetzer der Gleichgültigkeit, das ist Esau. Und dann fragt uns diese Geschichte schon auch, willst du den Segen? Willst du Teil der Heilsgeschichte Gottes sein? Das Erbe seines himmlischen Reiches, einmal bei ihm sein, in der Ewigkeit. Esau hat seine Vision aus dem Blick verloren, dieses Erbe. Und er wird dadurch auch zur Mahnung an uns: Verzock nicht dein Erstgeburtsrecht für die Linsengerichte dieser Welt mit Gleichgültigkeit und anderen Segensräubern mehr. Als die Geschichte ihren Lauf nimmt und Isaak Jakob segnet statt Esau, lesen wir dann von Esau: Hast du nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Ich weiß nicht, ob du dieses Weinen kennst. Wenn ja, dann ist mir jetzt zum Schluss noch eine Sache wichtig. Wenn eine falsche Weichenstellung in unserem Leben darüber entscheiden würde, dass wir Gottes Ziel, vor allem seine Ewigkeit, als unser himmlisches Erbe verpassen, dann wären wir alle verloren. Wenn eine falsche Weichenstellung darüber entscheiden würde, keiner wird aufgrund seiner Leistung oder seiner Charakterstärke oder Charakterschwäche oder auch seiner Kraft zu widerstehen, jemals Gottes Ziel erreichen. Das schafft keiner von uns. Keine gescheiterte Ehe, kein zerstörter Traum, keine noch so große Schuld kann dich von seiner Liebe trennen. All das kann unser Leben ziemlich kompliziert machen. Ehebruch oder unser Ego. Wenn der Mountainbiker runtergeflogen wäre, wäre mein Leben ziemlich kompliziert geworden. All das kann unser Leben ziemlich kompliziert machen. Das ist so und deshalb ermahnt uns Esau zu dieser Klugheit. Aber all das kann uns nicht von dieser Liebe rauben, mit der Gott dich über alles liebt und seinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben hat, um das zu tragen, was wir nicht tragen können, all den Schrott unseres Lebens. Wir haben einen Gott der Gnade. Und wie kaum in einer anderen Geschichte der Bibel sehen wir in Jakob, wie Gott auf krumme Wege gerade schreiben kann. Fazit also: Wer bist du und wer willst du sein? Ein Segensträger wie Isaak und Rebekka? Aber Vorsicht vor faulen Stellen. Hoffentlich keine Gurke wie Esau, der überhaupt nichts werden will, sondern planlos, ziellos und weinerlich, an meinem Elend sind die anderen schuld, durchs Leben gurkt. Nein, willst du ein Segensträger sein und ein Segensweitergeber wie Jakob. Das wünsche ich uns mit diesen Eingangsversen der Jakobserzählung. Sei ein Segensjäger, ein Segensträger und ein Segensweitergeber. Ich bete mit uns. Danke, Jesus, für den Jakob und für deine Geschichte mit ihm. Danke für Menschen, die seit Jahrtausenden nach dir fragen und deren Geschichten uns so viel zu sagen haben. Danke für den Weg, den du mit Jakob gegangen bist und für den Weg, den du mit uns gehst, dass wir ein Teil deiner Geschichte sein dürfen, jetzt und ewig. Jesus, und das Leben ist manchmal kompliziert, aber danke, dass du mitgehst und dass wir unsere Identität bei dir haben. Du erwählst mich, du verlässt mich. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, willst mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Ich bin Gottes Kind, ja, dein Kind.